Hallo, Merhaba und Salam Aleikum. Es tut mir sehr leid, dass ihr so lange nichts von mir gehört habt. Als ich den letzten Podcast über Claudina einstellte, war die Welt noch in Ordnung. Ich konnte nicht ahnen, wie das Schicksal uns allen in die Parade fahren würde. Meine ursprüngliche Planung sah vor, den heutigen Podcast 6 Wochen später einzustellen. Aber es kam Corona. Corona wirbelte alles durcheinander, nicht nur bei mir, sondern bei uns allen. Von einem Tag auf den anderen wurde mein Job beschnitten, waren 2 Kinder im Homeschooling, mein Ehemann immer mal wieder im Homeoffice und mein geliebtes Tanztraining wurde komplett auf Eis gelegt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Innerhalb kürzester Zeit musste ich meinen Alltag komplett umstrukturieren. Dass es nicht nur mir so erging, ist nur ein schwacher Trost. Dabei waren die Auswirkungen für mich persönlich noch relativ im Rahmen und moderat. Andere wurden und werden viel schlimmer getroffen. Die teils massiven Einschränkungen machen den meisten von uns das Leben extrem schwer. Vor allem diejenigen, die von der Kunst leben, bringen die Maßnahmen an den Rand des Existenzminimums und teilweise darüber hinaus. Nicht nur der Tanz wird seit Monaten in den Grundfesten erschüttert und auf die härteste Probe seit Jahrhunderten gestellt. Die Kunst und das künstlerische Leben, so wie wir es kennen, ist zum Stillstand gezwungen worden. Kreativität in all ihren Formen wird mit drastischen Mitteln komplett ausgebremst. Ein ganzer Wirtschaftszweig ist gestoppt. Was das für die Zukunft bedeutet, ist noch gar nicht abzusehen. Viele Kunstschaffende werden auf der Strecke bleiben, zwangsläufig als Folge dieser Maßnahmen, die notwendig waren, um die Pandemie in unserem Land aufzuhalten. Die Kunst wird aber überleben. Das hat sie bisher immer allen Widrigkeiten zum Trotz. Kreativität lässt sich nicht einfach stoppen und ausmerzen. Kein Krieg, keine Naturkatastrophe und keine Pandemie kann die kreative Entfaltung des Menschen zum Erliegen bringen. Der kreative Mensch wird lernen, neue Wege zu gehen. Schauspiel, Tanz und Musik müssen sich neu erfinden. In diesem Prozess des Umbaus ist es für die meisten von uns nicht leicht. Einige werden daran zerbrechen und aufgeben. Andere werden daran wachsen und neue Wege finden. Mein Podcast wird sich auch umstrukturieren müssen. Interviews, so wie bisher, werden schwieriger werden. Was mich am meisten belastet ist, dass ich für meinen Bellypod weniger Zeit habe, als ich bisher aufwenden konnte. Zeit ist der Faktor, der in meiner Planung am meisten beschnitten wurde. Etliche Projekte musste ich nach hinten schieben oder ganz in die sprichwörtliche Schublade packen. Einiges muss ich noch umplanen und anders organisieren. Ich nutze die Sommerferien jetzt, um die noch aufgezeichneten Podcasts aufzubereiten und zu senden. Wie es danach weitergeht, kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Alles ist im Fluss. Alles verändert sich. Diesen Podcast, den ihr jetzt hört, hatte ich vor fast einem Jahr aufgezeichnet. Corona war da noch nicht einmal ein Begriff, geschweige denn eine Gefahr. Meine Interviewpartnerin ist Melanie Amar aus Frankfurt. Sie ist Tanzschulinhaberin und Dozentin der BATO-Ausbildung im Bundesverband Orientalischer Tanz. Auszüge aus diesem Interview waren in der letzten Ausgabe 2019 der Choreka zu lesen. Die Langversion könnt ihr jetzt hier hören. Ihr werdet feststellen, dass ein paar Daten nicht mehr aktuell sind. Aber seit der Aufzeichnung hat sich einiges verändert und vieles wird sich auch noch ändern. Trotzdem habe ich mich entschlossen, diese Stellen nicht einfach herauszuschneiden. Jetzt habe ich aber genug gequasselt und ich gebe das Mikrofon frei für Melanie Amar. Ja, guten Morgen, Melanie. Das ist wirklich neu für mich, dich vormittags zu erleben.
Ne, sonst ich bin schon wach. Guten Morgen, Corinna. Wir haben 10:30, das ist meine Frühstückszeit, aber wach bin ich schon, ja.
Jo, wunderbar. Mein Kaffee ist auch schon durch, also ich bin auch schon halbwegs wach. Dann können wir direkt einsteigen. Ich möchte dich für die Corica interviewen in erster Linie, weil die Corica ist ja das Verbandsmagazin des Bundesverbands für orientalischer Tanz und wir möchten gerne die Dozenten der Bato-Ausbildung vorstellen und du bist eine davon. Ja, wer ist eigentlich Melanie? Kannst du was über dich erzählen? Also wie du zum Tanzen gekommen bist, was dich inspiriert hat, ausgerechnet orientalischen Tanz zu machen. Ja, ja. Starte einfach mal.
Gut, mache ich. Ich bin 1995 zum orientalischen Tanz gekommen. Ich habe nie irgendetwas vorher getanzt. Ich hatte keinen Ballettunterricht, das konnten sich meine Eltern nicht leisten. Und wir waren jetzt auch keine Familie, die auf eine Ausbildung außerhalb der Schule viel Wert gelegt hätte. Ich hatte keinen Standard-Lateinkurs, das wollte ich nicht mit 14, als alle hingingen. Es musste immer anders sein bei mir. Und nach dem Abitur hatte ich dann direkt nach dem Abitur furchtbare Rückenschmerzen. Bandscheibenprobleme liegen bei uns in der Familie und zwar auch so, dass Frauen das schon in sehr jungen Jahren bekamen und ich bekam die Panik. Dachte, jetzt musst du sportlich was tun. Rückengymnastik. Blätterte dann als frisch in Münster angekommen zum Studium als junge Studentin mal so das VHS-Programm durch. Ja, Rückenschule hätte ich gemacht. Ich blätterte zum Glück noch genau eine Seite weiter. Dort gab es den orientalischen Tanz und da stand dann in der Kursbeschreibung ganz unten, dass das gut bei Rückenproblemen sei. Und da dachte ich, super. Damals hat das noch nicht jeder gemacht. Das war also exotisch. Das ist in dem Alter ganz gut, das kommt ganz gut, wieder etwas machen, was andere nicht machen und es hörte sich wesentlich interessanter an als Rückenschule oder Rückengymnastik. Dieser Kurs kam dann nicht zustande, ich bin aber dann direkt beim Hochschulsport gelandet, da gab es nämlich eine relativ große Sparte orientalischer Tanz und ich bin dort auch so lange, wie ich studiert habe, 4,5 Jahre dem Ganzen treu geblieben, habe nach einem halben Jahr auch 5 Kurse bei 3 verschiedenen Dozentinnen besucht, also auch außerhalb des Hochschulsports mich umgesehen.
Also richtig Blut geleckt.
Ja, total. Es war ganz schlimm. Also ich war jeden Abend zum Bauchtanz. Meine WG wusste das schon. Außer die Tage. Ich bin also auch noch jedes Wochenende nach Frankfurt gefahren. Ich hatte meinen Freund hier, meinen jetzigen Mann. Ich habe ein 4-Tage-Studium hingelegt, recht anspruchsvolles Studium und dann eben auch noch jeden Abend Bauchtanz gemacht. Das war vielleicht genau die richtige Kombination. Und eigentlich war ich unsportlich. Ich war zwar jetzt nicht übergewichtig, aber außer Schulsport nichts gewesen und den habe ich gehasst.
Also Schulsport nicht.
Das Plädoyer für macht was Sportliches, auch wenn ihr unsportlich seid. Ihr müsst nur das Richtige finden. Bei mir war es der orientalische Tanz.
Ja, wunderbar. Es ist sehr schön, dass du dann auch hängen geblieben bist beim orientalischen Tanz.
Ja, das ist gut. Ich glaube, sonst hätte ich schon den x-ten Bandscheibenvorfall.
Wann hast du angefangen zu unterrichten?
Ich bin dann 99 zurück nach Frankfurt, kurz vor Ende meines Studiums. Habe mich auf die mündlichen Prüfungen vorbereitet. Meine Diplomarbeit war schon abgegeben. Und habe dann hier Bauchtanzkurse gesucht, nicht zu hochpreisig war die Idee, weil ich verdiente ja noch kein Geld. Meine Eltern bezahlten mir jeden Monat meine kompletten Unkosten, meine kompletten Ausgaben. Und ich suchte natürlich als erstes wieder beim Hochschulsport, weil ich da sehr gute Erfahrungen gemacht hatte. Das war einfach toll gewesen, diese Gruppenzugehörigkeit, die Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Und ich stellte fest, es gab es hier gar nicht im Hochschulsport. Ich fragte also an und dann fragte man mich direkt bei der FH in Frankfurt, ja, könntest du das nicht unterrichten? Ja, genau. Und dann dachte ich, na gut, du bist jetzt 4 Jahre dabei und ja, ich war jung und dumm und dachte mir da nichts Böses bei und dachte, ja, das kannst du doch probieren, ne? Warum nicht? Und habe das dann wirklich gemacht, habe in der FH angefangen und kurz darauf dann auch beim Hochschulsport der Universität in Frankfurt, habe dort lange Zeit insgesamt 3 Kurse gegeben. Habe gemerkt, dass mir das total Spaß macht. Also ich war bestimmt super schlecht als Dozentin. Ich weiß genau, wie meine erste Stunde war. Die war grauenvoll. Alle Fehler gemacht, die man machen konnte. Aber es hatte mir Spaß gemacht. Das war irgendwie nochmal so ein Schritt weiter. Es hatte mir auch mehr Spaß gemacht als die Solo-Auftritte, die ich zu diesem Zeitpunkt angefangen hatte. Und habe mich also weiter umgesehen, habe dann bei Turnvereinen, bei Sportvereinen unterrichtet, bei der evangelischen Familienbildung mal einen Workshop gegeben. Insgesamt war es ein bisschen schwierig in Frankfurt, was ich nicht gedacht hätte, weil Münster war wirklich so ein piefiges, konservatives Nest. Entschuldigung, liebe Münsteraner. Verglichen mit Frankfurt war das damals ein Kulturschock, als ich dahin kam. Dann kam ich nach Frankfurt zurück, dachte, oh, wir sind hier weltoffen, ne? Und stellte aber fest, dass orientalischer Tanz jetzt hier noch gar nicht so in war. Ne? Und es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich die Szene gefunden hatte, die sich ja durchaus in Frankfurt gebildet hat, weil Frankfurt war ja eigentlich eine Hochburg mit dem Studio Orienta, mit der Rehan, mit der Dietlinde Kartutli vor meiner Zeit. Sie war dann leider schon tot. Ich habe sie nicht mehr kennenlernen können, als ich wieder nach Frankfurt kam. Aber es war schwer, da ranzukommen, weil Internet lief ja erst so an.
Ja, stimmt.
Genau.
Stimmt.
Also ich bin.
Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne?
Ja, ich
also
bin
heute
ganz
geht alles mit so einem
blöd.
Klick und man sucht und.
Richtig. Und damals war das noch nicht so. Ich bin ganz blöd zum Unterricht gekommen eigentlich. Ne? So, ich wollte Unterricht nehmen und wurde dann gefragt. Und dann dachte ich mir, ja komm, was soll's. Bevor es keiner macht, versuchen wir es doch mal. Es lief bombastisch. Ne? Also es wurde jetzt sehr gut angenommen.
Ja, das war ja gerade die Zeit, wo Bauchtanz so richtig aufkam. Ne?
Ja. Ich denke, das war hier in Frankfurt, lief das schon ganz gut, aber eben so ein bisschen versteckt. Ja, also, dass es keinen Bauchtanz im Hochschulsport gab, das hatte mich schon sehr erstaunt. In Münster hatten wir an jeder Ecke Bauchtanz im Hochschulsport. Es gab die VHS, es gab noch so einen anderen Anbieter, der ähnlich wie die VHS auf die ganze Stadt verteilt Kurse angeboten hat. Es gab da auch ein Bauchtanzstudio. Es gab unheimlich viel. Jede Kirchengemeinde bot Bauchtanz an in Münster.
Okay.
Und dann kam ich nach Frankfurt und dachte, was ist denn hier los? Gar nichts. Oder nicht viel. Ne? Ich bin aber 99, bin ich doch auch fündig geworden für eigenen Unterricht. Ich war dann ein Dreivierteljahr bei der Anata gewesen.
Ah, okay.
Genau.
Ja, die Anata ist ja auch bekannt.
Genau. Ne? Die habe ich dann gefunden. Ich weiß aber gar nicht mehr worüber. Wahrscheinlich über das gute alte Telefonbuch. Und war dort das erste Dreivierteljahr und bin dann ins Studio Orienta gegangen. Nachdem ich eben auch Geld verdiente und mir das auch leisten konnte.
Ah, zur Rehan. Und wie lange warst du dann da?
Ja, ich war gar nicht direkt bei Rehan am Anfang. Das war auch ein ganz lustiges Erlebnis. Also ich kam dann an und habe ein Probetraining gemacht. Und ich hatte in Münster, war ich ja schon aufgetreten und bei den weit Fortgeschrittenen und hatte ja keine andere Erfahrung aus, ne? Ich war ja nicht in anderen Städten vorher gewesen mit Bauchtanz. Kam also hierher und machte bei den weit Fortgeschrittenen ein Probetraining bei der Rehan, um dann direkt hinterher zu ihr zu sagen, kann ich bitte in die leichte Mittelstufe? Und sie grinste mich nur an und sagte, ja, das könnte passen. Also wir waren uns da einig, das war ganz gut, man musste mich nicht belehren. Man hat hier in Frankfurt komplett andere Sachen gemacht. Ich konnte mit dem Doppelschleier tanzen, ich konnte mit dem Säbel tanzen, ich konnte unglaublich viel, ich hatte auch schon gezimbelt. Aber wir haben in Sachen ägyptischen Stil gar nichts gemacht in Münster. Das lief mehr in die Oriental Fantasy Schiene. Das war aber hier überhaupt nicht gefragt. Damit konnte ich hier nicht punkten. Ich habe also dann in der Mittelstufe 1 angefangen, ägyptischen Stil zu lernen. Und das ging dann zum Glück auch relativ schnell. Bin dann in die fortgeschrittenen Gruppe später gewechselt. Der Kurs wurde aufgelöst, wo ich vorher war. Die Dozentin ging weg. Und ja, die Gruppe war dann irgendwann so groß, dass Rehan reinkam und sagte, so, wir teilen jetzt diese Gruppe hier. Ich möchte, dass ein Teil in meine weit fortgeschrittenen in die Masterclass kommt. Und wenn ihr das nicht freiwillig tut, dann entscheide ich, wer da geht. Das war damals sehr merkwürdig für mich. Letztendlich hatte sie natürlich ein bisschen recht. Die Gruppe war einfach sehr, sehr groß. Der Raum ja nicht ganz so riesig und in ihrer Masterclass war Platz und ja, eine Freundin und ich sind dann rüber zur Masterclass, das war wohl auch soweit okay und genau, seitdem war ich dann bei Rehan in der Masterclass, ich glaube insgesamt fast 5 Jahre.
Genau. Und irgendwann in diesem Zeitraum hast du auch deine Liebe zur Tanztechnik entdeckt, kann das sein?
Die habe ich sehr, sehr schnell entdeckt, nämlich als ich angefangen habe zu unterrichten. Da sah ich mich vor Probleme gestellt, die ich mit dem, was ich mit meinen bisherigen Dozenten erfahren hatte, nicht lösen konnte. Mhm. Ja? Nur weil ich es im Kurs relativ schnell gelernt hatte, mit den Methoden, die damals so angewandt wurden. Allen voran, guckst du, machst du.
Ja, genau. Stell
dich aber fest, dass es sehr viele Frauen gibt, die damit überhaupt nicht oder nicht genug zurechtkamen. Und fing also an, mir zu überlegen, wie kann man es vielleicht besser machen? Und habe dann intuitiv angefangen, Bewegungen zu zerlegen. Also das habe ich nicht schriftlich festgehalten, das habe ich jetzt auch nicht irgendwie ganz bewusst erarbeitet. Das war mehr so intuitiv. Also das lag mir und da hatte ich auch ein Händchen für und konnte das auch irgendwie erkennen. Und ich glaube, das war so eine Zeit, in der ja auch viele andere Bestrebungen in diese Richtung gingen. Ja,
da fing das gerade an.
Genau, die Miriam Misora-Massetta, die ja lange die Tanztechnik im Barto unterrichtet hatte, die hatte dann auch Bücher darüber geschrieben und das sehr, sehr ausgearbeitet, auch für ihre große Tanzschule. Estoda kam, glaube ich, zu dieser Zeit auf. Mhm. Also es war einfach Zeit für, wir beschäftigen uns mal ein bisschen genauer mit Tanztechnik und kommen weg von dem Guckst du, machst du Unterricht. Jetzt muss ich sagen, dass Rehan und Anatta da auch nicht schlecht waren. Ja? Mhm. Anders als ich nochmal, eine andere Herangehensweise. Ja. Aber es waren beides Frauen, die sehr gut erklären konnten. Mhm. Auch die Tanztechnik. Mhm. Und ich denke, da kam einfach viel zusammen. Ich unterrichte komplett anders als die beiden, würde ich sagen. Aber es hat mir natürlich schon geholfen, auch noch da von dieser Seite nochmal Bewegung erklärt zu bekommen. Mhm. Und auch mal eine Idee zu bekommen, dass man Bewegung erklären kann.
Ja, wenn man einen guten Dozenten erwischt, der es kann, sowas erklären, dann kann man auch was mitnehmen. Ja. Auch für sich selber und für den eigenen Unterricht, das habe ich ja auch gemerkt in der Barto-Ausbildung.
Ja. Ne, so. Und dass es auch mehr Bewegung gibt als die üblichen drei, die wir sonst immer machen. Also in Münster war wie gesagt super, aber das Bewegungsrepertoire war doch sehr begrenzt. Das stellte ich dann hinterher fest. Ne? Also wir machten immer die 8 und den Kreis und es gab so die 30, 40 Standardbewegungen und daraus baute sich fast jede Choreografie auf. Und bei Rehan habe ich halt gelernt, es gibt doch noch ein bisschen mehr und wie man es auch variieren kann. Also wir haben auch wenig variiert. Wir haben also eine waagrechte 8 gemacht. Es gab eine waagrechte 8. Was man mit der noch alles machen kann und wie man die variieren kann, das waren Sachen, da hat Rehan mich angefangen hinzuführen durch den ägyptischen Stil, weil einfach jede Tänzerin es ein bisschen anders macht. Und ich habe dann für mich und meinen Unterricht das weiterentwickelt und auch Spaß dran gefunden, Variationen zu erarbeiten und mir genauer anzugucken und so Bewegungsgruppen für mich zu definieren. Mhm.
Ja. Ja, du hast ja auch jede Menge Ausbildungen absolviert.
Ja, als ich dann mal angefangen hatte, hat es mich so ein bisschen gepackt. Ich wollte einfach mehr lernen, als man so im wöchentlichen Unterricht lernen kann. Und ich hatte unheimlich viele Workshops besucht. Das war dann, als meine Tochter 2002 auf die Welt kam, so nicht mehr möglich. Mhm. Und ich wollte aber nicht komplett raus aus dieser Weiterbildung. Mhm. Also Weiterbildung, Weiterentwicklung war schon immer unglaublich wichtig für mich. Das ist ja auch einer der Werte in meiner Tanzschule im OT Pur. Und dann habe ich eben nach Ausbildungen geguckt, wo man regelmäßig was machte, aber eben nicht jedes Wochenende, sondern einmal im Monat und dann das volle Paket und dann vielleicht auch nacharbeiten konnte.
Mhm. Ja. Und du hast auch so recht exotische Sachen gemacht, wie Beckenbodentrainerin, ne, was ja eigentlich auch für uns sehr wichtig ist.
So habe ich das auch gar nicht gesehen, genau. Also ich bin Beckenbodentrainerin. Nach dem Bebo-Konzept, wobei ich mich nicht Bebo-Trainerin nennen darf, weil das ist wie beim Zumba, da kann man dann eine schöne fette Lizenz zahlen, das erfährt man auch da übrigens erst hinterher, hatte ich aber keine Lust drauf, weil ich habe diese Ausbildung gemacht, um sie in meine Tanzkurse zu integrieren. Ich wollte eigentlich nie Beckenbodenkurse unterrichten, es liegt mir auch nicht, es macht mir keinen Spaß, ich finde es furchtbar. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin auch ein bisschen zu albern dazu. Ja, also ich kann es nicht mit ganzem Ernst.
Ich nutze das
gerne, um meinen Unterricht aufzuheitern. Aber ich würde sagen, wenn man Beckenbodenkurse geben will, da braucht es doch auch so einen gewissen Ernst, und mit der man an diese Sache rangeht. Man muss es vielleicht ein bisschen ernster nehmen. Also ich integriere das in meine Kurse unauffällig, aber ich hätte keine Lust, Beckenbodenkurse zu geben. Es liegt mir nicht. Da gibt es andere, die da viel, viel besser sind, die das super schön anleiten können, ohne so ein dümmliches Grinsen ins Gesicht zu kriegen. Ne?
Ich stelle mir das gerade
vor. Ja, das ist nämlich genau das Problem. Du sag mir was und bei mir läuft ein Film ab und es ist nicht unbedingt der Film, den du produzieren wolltest mit mir. Ich habe eine blühende und sehr alberne und auch sehr dreckige Fantasie.
Jo, willkommen im Club.
Ja, genau. Also ich bin Beckenbodentrainerin, da hattest du recht, richtig. Ich habe auch noch andere Sachen gemacht, also was vielleicht eher ein bisschen exotisch ist, dass ich eine Tanzfortbildung, das nannte sich Tanzpädagoge, wobei das nicht vergleichbar ist mit einem Tanzpädagogikstudium oder den langen Ausbildungen, die es sonst gibt. Aber wie immer ist der Begriff nicht geschützt. Es nennt sich also Tanzpädagoge freier Tanz. Das war eine tolle Ausbildung, weil wir nichts mit Tänzen zu tun hatten. Freier Tanz ist wirklich das, was aus dem Körper entsteht. Das heißt, Leute aus allen Sparten können diese Ausbildung machen und diesen Pädagogikteil für sich nehmen, auf ihre Tänze ummodeln, genau, ohne dass ich dann, und deshalb sind ja Tanzpädagogik-Ausbildungen oft auch so lang, dann muss ich irgendwie noch Jazz und Modern oder irgendwelche anderen Stunden machen, was mich persönlich nicht die Bohne interessiert. Ich bin also wirklich sehr orientalischer Tanz fixiert. Und das war eine sehr schöne Ausbildung, weil das war sehr improvisativ und ich konnte sehr viel mitnehmen und auf den orientalischen Tanz übertragen, ohne mich mit Tanzformen beschäftigen zu müssen, die mich einfach wirklich nicht interessieren und die ich auch nicht unterrichten möchte. Tanzpädagoge freier Tanz. Also das war wesentlich besser, als ich befürchtet hatte. Ja, genau. Und ich habe noch die Orienta-Ausbildung damals bei Rehan gemacht, allerdings dieses Zertifikat nicht verlängert, also nur die Ausbildung abgeschlossen. Ich bin keine Orienta-Dozentin. Ich habe noch die Trainer C-Ausbildung des Deutschen Tanzsportverbandes gemacht. Genau, die hast du ja auch gemacht.
Genau.
Die fand ich auch sehr gut damals. Unter Charlie Maas Leitung war das noch. Ja, ich überlege gerade, das waren so die großen Sachen. Und irgendwann, finde ich, kann man dann auch mal so ein bisschen da in Sachen Ausbildung einen Schritt zurückgehen und vielleicht auch mal einfach das nutzen, was man gelernt hat, auch selbst kreativ werden damit arbeiten. Also ich brauche gar nicht mehr ständig neuen Input. Ich habe so unglaublich viel Input, der auch zum Teil noch nicht aufgearbeitet ist. Das merke ich
so
jetzt,
mir auch.
Wo ich meine, wo ich selbst Dozenten in der Tanzschule habe und die auch irgendwie anleite oder auch ein Curriculum für meine Tanzschule arbeite, dass da unheimlich viel da ist, was darauf wartet,
genutzt zu werden.
Ja, genutzt zu werden und auch mein Ding zu werden und verarbeitet zu werden. Ja. Also ich finde auch, man muss nicht eine Ausbildung nach der anderen machen und ständig Ausbildung hinterherrennen, es sei denn, man hat das Geld, die Zeit und den Spaß daran. Dann ist das okay. Als hauptberufliche Tanzschulinhaberin merke ich, die Zeit ist begrenzt, das Geld eventuell teilweise auch. Kommt immer darauf an, in was für einer Phase man steckt oder wie lange es dauert, die Tanzschule aufzubauen. Mhm. Und ich finde, da sollte man auch sowieso schon viel gemacht haben. Also wenn man dann erst anfängt, dann wird es auch echt eng. Im Moment lebe ich von den ganzen Sachen, die ich gemacht habe. Und auch das eigene Unterrichten ist für mich wie Fortbildung. Also mir zu überlegen, wie bringe ich das rüber, welches Thema kann ich nochmal ganz neu in meine Kurse bringen, wie kann ich meine Dozenten bei diesen Themen, die ich möchte, dass sie unterrichten, unterstützen oder eben auch selbst in der Ausbildung tätig sein. Ja, also da musste ich mich doch sehr nochmal hinsetzen, um diese Skripte auszuarbeiten. Also da stecken Stunden drin, unbezahlte Stunden. Das darf man gar nicht so laut sagen.
Ja, richtig. Ja, da sind wir dann schon beim Bundesverband für orientalischen Tanz. Wie bist denn du zum Bundesverband gekommen damals? Ich meine, man geht ja nicht einfach hin und sagt, hey, hallo, hier bin ich und jetzt möchte ich
es war doch fast unterrichten. So. Nee, so nicht. Nee. Aber es war schon so ein bisschen so, hey, hallo, hier bin ich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin. Das war auch 99, 2000. Ich bin seit spätestens 2000 Mitglied. Eben in dieser Zeit, wo ich von Münster wieder nach Frankfurt gezogen bin und versucht habe, irgendwie ein bisschen was über die Szene rauszukriegen. Und ich kann es euch wirklich nicht mehr sagen. Ich habe den Bundesverband gefunden, vielleicht wirklich diese Seite von damals im Internet. Keine Ahnung. Ich habe gesehen, es gab Regionalbüros. Ich habe gesehen, es gab, glaube ich, es gab ein Regionalbüro Rhein-Main. Das führte damals, glaube ich, die Julita Klein, wenn ich mich nicht täusche. Und ich habe mich dann bei der gemeldet. Und die hörte aber ziemlich schnell auf und dann habe ich mich direkt beim Vorstand gemeldet und gesagt, ich habe gesehen, das ist vakant, wie sieht's aus, ich hätte Lust. Mhm. Die waren ein bisschen zurückhaltend, das fand ich sehr schade, weil sie kannten mich nicht. Ja, von den wie vielen Mitgliedern es auch aktuell im Bundesverband gibt, kenne ich auch nur einen gewissen Prozentsatz.
Ja,
so das war so ein bisschen schade, das verpasste mir erstmal so einen Dämpfer, aber es wurde dann wohl intern diskutiert und man gab mir dann die Chance. Und ich dachte, naja, super, dankeschön, dann machen wir das jetzt mal. Und ja, dann war ich erst Regionalbüroleiterin. Und genau, ich glaube, recht engagiert, was auch nicht immer auf große Gegenliebe der damaligen Vorstände stieß. Ich war schon immer ein bisschen kritisch und ich war auch ganz sicher damals ein Mensch, oder eine junge Frau, die noch nicht gelernt hatte, dass A, nicht jeder deiner Meinung sein muss, B, nicht jeden deine Meinung interessiert und C, man auch nicht immer seine Meinung durchsetzen kann. Genau, und das ist übrigens was man ganz toll im Bundesverband lernen kann, auch in der Vorstandsarbeit. Also ich habe es ein bisschen früher gelernt als erste Vorsitzende, aber damals war ich schon nochmal so ein bisschen, ich stieß da glaube ich nicht immer so auf Gegenliebe und ich vermute, dass ich auch durchaus kritisch gesehen wurde in den damaligen Vorständen, auch wenn man mir das nicht so sagte. Es kam aber immer so rüber, vielleicht war ich auch nur empfindlich.
Nee, ich glaube, das Problem ist eher, dass du eine sehr ehrliche Socke bist.
Ja,
so.
Das auch.
Und da kommt nicht jeder mit klar.
Ich bin auch kein Fan von Stillstand. Ich bin auch kein Fan von Vetternwirtschaft. Und ich bin auch kein Fan davon, wenn Leute auf Posten kleben, aber nichts passiert. Das heißt, mit meinen Ideen und Vorschlägen wollte ich gerne zumindest mal das Regionalbüro voranbringen. War aber sehr eingeschränkt in dem, was ich durchsetzen durfte. Also wir waren schon als Regionalbüros sehr abhängig vom Vorstand. Und das fand ich ein bisschen schade, ja, weil ich musste alles, was ich an Ideen hatte, da besprechen. Und es ging wirklich um nichts Großes. Ich wollte ja nicht den Bundesverband damals umkrempeln.
Das hast du dann später gemacht, als erste Vorsitzende?
Ansatzweise vielleicht hier und da etwas optimiert.
Ah ja, du hast in meinen Augen, da in die
ja, in meinen Augen optimiert, auch, da, auch wissend, dass es vielleicht nicht jeder gut findet. Ne? Also das ist mir durchaus bewusst und mir egal. So bin ich halt dann auch. Wer es gerne anders hätte, ist ja jederzeit eingeladen, sich in der Vorstandsarbeit oder in anderen Gremien einzubringen. Ne? Das ist ja immer das Schöne daran, jeder darf. So demokratisch ist der Bundesverband auf jeden Fall. Genau, und dann hatte ich also das Regionalbüro, das beruhigte sich auch alles. Also nach dem ersten wilden Jahr lief das dann auch in ziemlich geordnete Bahnen und ich hatte wohl auch das Vertrauen gewonnen. Und ich bin dann angesprochen worden von der Sabine Baumann, auf einem Kongress, wo ich das erste Mal war, gleich als Dozentin, ob ich nicht in den Vorstand kommen möchte. Ziemlich spontan. Habe ich mich dann auch wählen lassen, war 2 Jahre im Vorstand und dann 4 Jahre erste Vorsitzende, als die Bambi aufgehört hat. Genau.
Genau, ich habe dich so, glaube ich, kennengelernt. Das muss 2004 rum gewesen sein, als ich die Trainer C
ich denke auch.
Damals...
Weil wir müssen diese Lizenzerhaltsschulungen machen und spätestens da haben wir uns auch mit Sicherheit kennengelernt.
Kennengelernt.
Ja.
Also, nochmal zurückzukommen auf die Tanztechnik.
Ja.
Du bist ja nach deiner Vorstandsarbeit jetzt sozusagen an der BATO hängen geblieben, auch nachdem du jetzt die Ausbildung selber durchlaufen hast.
Genau, 2017 habe ich die Prüfung gemacht und 2017 habe ich mich auch nicht mehr wiederwählen lassen. Einfach deshalb, weil ich musste mehr für die Tanzschule tun. Also das waren unglaublich viele Stunden, die wir im Monat im Vorstand für die Vorstandsarbeit aufbringen, ehrenamtlich. Damals gab es auch noch keine Ehrenamtspauschalen und die sind natürlich im verglichen mit dem, was wir leisten oder was ich geleistet habe, ein Witz gewesen. Und ich brauchte mehr Zeit über meine Tanzschule. Ich hatte da ganz tolle Ideen und bin auch gecoacht worden und musste für die Umsetzung einfach mehr Zeit aufwenden. Und habe dann gesagt, ich lasse mich nicht nochmal wählen. Bin auch komplett raus, auch aus der BATO-Arbeitsgruppe. Ich habe gesagt, wenn jetzt ganz, ich habe einfach nicht mehr diese Zeit dafür. Ich weiß, wie es läuft. Es gibt immer und immer mehr Aufgaben, die erledigt werden müssen, ganz oder gar nicht. Ich habe also echt einen Cut gemacht. Bin natürlich trotzdem immer noch, auch gerade in der Übergangsphase, Ansprechpartnerin gewesen, ne? So wie hast du das gemacht? Mhm. Oder auch die Abia hat gerne immer noch mal mit mir gesprochen, wenn es um Bato ging. Dann fragte sie mich irgendwann eines Tages, ob ich nicht dieses Fach Tanztechnik übernehmen könnte. Und ich sagte, ja, okay, das geht, das liegt mir, das kann ich machen. Habe ein komplett neues Konzept erarbeiten sollen, immer in Rücksprache mit der Abia. Also ich habe dann Vorschläge gemacht und habe geguckt, das ist ja jetzt, allein das Skript sind irgendwie 13 Seiten für Tanztechnik 2. Ich habe sie ja jetzt am Wochenende für Oldenburg erst ausgedruckt gehabt. Eigentlich wie so ein Studienbrief für die Dozenten und ein Skript für die die Bato-Teilnehmer. Das waren unheimlich viele Arbeitsstunden.
Also kann man sagen, du hast die Miriam jetzt abgelöst?
Ja, das ist einfach, ich glaube, das ist so ein bisschen von Seiten Miriam eingeschlafen und ich hoffe, ich pinkel da jetzt niemandem ans Bein. Die Miriam hatte ihr Studio verkauft, soweit ich weiß, unterrichtet sie gar nicht mehr und ist vollständig mit anderen Dingen ausgelastet. Und war ja auch von der Schweiz dann in die Standorte nach Norden zu fahren, auch das einfach ist ja sehr, sehr, sehr aufwendig. Ja, und hatte ja auch das kleine Kind. Also ich denke, ja, genau. Mhm. Also es ist sogar so, dass wir im Moment gerade auch in Bato schauen, dass wir immer mindestens 2 Dozenten pro Fach haben, weil Leute werden krank, hören auf, es verändert sich bei ihnen beruflich, familiär etwas. Ja. Können dann nicht mehr und dann stehen die Standorte da, können Termine nicht gehalten werden oder gar keine Termine gemacht werden. Genau. Ja. Also das ist so, ich habe Miriam abgelöst mit einem komplett neuen Konzept oder fast komplett neu. In Tanztechnik 1 gibt es noch Dinge, die von der Miriam stammen, aus Miriams Konzept. Zum Beispiel das Achsentraining stelle ich da vor, einfach weil es eine unheimlich schöne Übung ist und auch ein schönes spezifisches Warm-up ist und immer viel Freude in den Kursen bringt. Ja. Aber stimmt. Ansonsten ist das jetzt...
Hey, da kriege ich ja richtig Lust mal in die Tanztechnik
zu. Ja, das kannst du ja gerne machen, genau. Ja, und die Tanztechnik 2 ist komplett anders als das, was Miriam vorher unterrichtet hat. Genau.
Was sind denn so die Inhalte des neuen Tanztechnikprogramms?
Ach, jetzt müsste ich mal Skript aufrufen. Jetzt ist der Laptop runtergefahren.
Kurz einen Break machen, du kannst hochfahren.
Nein, ist schon okay. Ich krieg's grob hin. Die Tanztechnik 1 beschäftigt sich wirklich mit den Basisbewegungen des orientalischen Tanzes und auch eben angelehnt an die Miriam mit Achsen und Ebenen. Mhm. Ja, wobei wir da jetzt nicht stundenlang drauf rumreiten, sondern das ist ja ein mögliches Konzept und wie ich finde auch ein sehr gutes Konzept, zumindest für die Mathematikbegabten unter uns, die auch ein räumliches Vorstellungsvermögen haben. Also die Basisbewegung und dann die einfach kombinierten Bewegungen, also A plus B gibt C. Ne? Mhm. Becken, seitliches Becken schieben plus Beckenwippe oder Kniewippe, auch den Unterschied bearbeiten wir. Wir sind also nicht ausschließlich das oder das. Ergibt dann wegen mir die aufrechte 8 oder wie immer man sie nennen will. Also das möchte ich sowieso sagen, wir sind da sehr offen. Ich bin da sehr offen, was die Bezeichnung auch angeht. Mhm. Ich freue mich immer, neue Bezeichnungen zu hören. Natürlich steht im Skript eine Bezeichnung. Wir müssen uns ja über irgendwas unterhalten, auch bei der Prüfung. Wir lassen aber auch andere Dinge gelten, sofern man sie dann auch erklären kann und uns sagen kann, was damit gemeint ist. Und für mich ist alles eine Variation, es sei denn, es ist... es schadet der Gesundheit.
Ja.
Ja, also ob ich jetzt die Becken wippe, aus den Knien mache oder rein aus der Rumpfmuskulatur oder ob ich eine Kombination mache, 10% das, 90% das, das sind für mich alles Variationen und das besprechen wir auch und das lassen wir auch alles gelten. Mir ist es wichtig, dass den Frauen und auch den angehenden Dozentinnen bewusst ist, was sie tun, wie sie es erklären können. Und dass sie auch das tun, was sie sagen. Ja, also es bringt nichts, wenn ich sage, wir machen jetzt eine Kniewippe und alle Schüler versuchen das aus dem Knie zu machen, aber eigentlich steht die Dozentin da vorne und arbeitet es gerade gar nicht aus den Knien oder kaum aus den Knien. Und das löst Verwirrung aus bei den Schülern unterbewusst. Also selbst wenn die Schüler nicht so weit sind, dass sie sagen können, du machst jetzt aber hier gerade was ganz anderes. Das passiert dann bei den Fortgeschrittenen. Genau, sehen Sie, Worte und Bild passen nicht ganz zusammen. Und das ist mir einfach wichtig, dass wir uns bewusst machen, was genau tun wir wo kommt es her im Körper, wo ist mein Ansatz, ist der Ansatz im Knie, ist der Ansatz in der Rumpfmuskulatur, vielleicht sogar wo da genau, also auch so anatomisch vielleicht mal auch mal ein bisschen genauer zu werden und sich mit diesem Thema zu beschäftigen und es dann auch erklären zu können. Also die Tanztechnik ist in der Dozentenausbildung, nicht weil wir mit euch Tanztechnik machen, die könnt ihr in einem Kurs machen, die könnt ihr in irgendwelchen Workshops machen, bei ganz tollen Dozenten könnt ihr euch inspirieren lassen, neue Techniken finden, sondern es geht mehr darum, was baut auf was auf, welche Bewegung auf welcher Bewegung, welche Bewegung brauche ich, wenn ich zum Beispiel einen Haganah machen will, ja, also ich kann mich erinnern, wir haben damals in Münster, wir haben dann irgendwann Hagala gemacht. Ja, da hat doch keiner gesagt, aus welchen Bewegungen setzt sich das zusammen. Oder ja, womöglich diese Bewegung vorher nochmal ordentlich geübt, so als Vorübung. Das sind so die Sachen, ja, die wir in der Tanztechnik machen. Ja, auch so ein bisschen gucken, welche, was gibt es hier so für Bewegungsfamilien, was ja genau baut aufeinander auf, was ist ähnlich, aber doch nicht gleich. Das sind so die Schwerpunkte. Wo sind die Fehlerquellen? Welche Korrekturmöglichkeiten habe ich? Auch Hilfsmittel in Tanztechnik 1, ganz wichtig. Ein buntes Arsenal an Hilfsmitteln hat noch keinem Unterricht geschadet.
Genau.
Ja, Fehlerquellen, wie kann ich korrigieren? Worauf muss ich achten bei meinen Kursteilnehmern? Wann wird es auch gesundheitsschädlich? Ja?
Ja.
Mit welcher Variante mache ich mir vielleicht dann doch auf Dauer die Knie kaputt? Oder was ist, wenn jetzt mir ein Teilnehmer sagt, Mensch, mir tut bei der Achte mal das Knie weh?
Ja.
Ja? Worauf muss ich gucken? Also darum geht es in diesen Tanztechnik-Seminaren und nicht darum, irgendwelche hochtrabende Tanztechnik, die wir auch in Workshops bei der super bekannten Tänzerin aus Russland lernen können, hier nochmal anzubringen.
Genau, einfach erkennen lernen, was tue ich da?
Ne? Vermitteln so, lernen, also es geht auch eben um die Vermittlung, richtig? Mhm.
Ja klar, man wird ja als Dozent ausgebildet. Ne?
Also in der Dozentenausbildung, genau, wo diese zwei Seminare jetzt enthalten sind, auf jeden Fall. Mhm. Ja.
Ich habe da gesehen, du hast auch das Seminar ergattert, Tanzgeschichte.
Ergattert.
Also wie bist du dazu gekommen?
Weder zu dem einen noch zu dem anderen Seminar habe ich mich freiwillig gemeldet. Das möchte ich jetzt erst noch mal sagen. Und ich bin auch eigentlich mit Tanztechnik, das fand ich ganz gut, das lag mir. Und viele meiner, die mich kennen, sagen, ja, da bin ich auch so ein bisschen Spezialistin für, das kann ich gut. Das habe ich mir auch zugetraut. Und dann kam die Abir an, ist noch gar nicht so lange her. Sie braucht noch einen Ersatz für dieses Seminar, was jetzt die Sahela übernimmt und ob ich das nicht machen könnte. Und dann sage ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? Jetzt bin ich sozusagen die zweite Dozentin im Bunde. Das heißt, das Konzept kommt diesmal von Sahela. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob ich nochmal Lust gehabt hätte, nochmal Stunden zu
investieren. Sahela hat das Konzept ja.
Genau.
Also, sie ist ja das wandelnde Lexikon
das Konzept
der Tanzgeschichte. Also von daher.
Von der Sahela und diesmal werde ich jetzt eingearbeitet. Ne? Also während ich meine Vertretung ist nicht richtig. Wir sind dann eigentlich gleichberechtigt. Also die zwei, drei Dozenten sind gleichberechtigt und sollen dann, je nachdem, wo der Standort liegt, auch die Dozentin, die den kürzesten Fahrtweg vielleicht mal hat. Ne? Und damit
ist ja auch sinnvoll.
Auch die geringsten Kosten oder die einfach kann oder ja vielleicht nicht im Urlaub ist zu der Zeit hinfahren. Ich bin also die zweite dann bei diesem Seminar. Die Anahita ist gar nicht mehr dabei. Die hatte das vorher gemacht. Das Konzept kommt von der Sahela und sie wird mich einarbeiten, wahrscheinlich im Januar im Bammental. Ich weiß noch von gar nichts. Ich bin noch nicht eingearbeitet. Ich kenne nur das Seminar von der Anahita, was ich übrigens sehr gut fand. Ich weiß aber schon, dass das Sahela-Seminar praktischer wird, was ich auch sehr gut finde. Und insofern hatte die Abir schon recht. Also die reine Geschichte jetzt so, wie du jetzt das Buch geschrieben hast, das ist nicht so das, was mich so besonders interessiert, aber die Entwicklung des Tanzes anhand der verschiedenen Tänzerinnen von vielleicht den 1920ern, wo wir erstes Bildmaterial haben, bis heute, das ist auf jeden Fall ein Steckenpferd von mir. Das habe ich auch für mich ausgearbeitet. Das unterrichte ich auch in Workshops und in meinen Kursen ist das immer Thema. Dass wir so mit 40er, 50er Jahre anfangen und dann uns zum Beispiel nochmal die Suhesaki, die Nagua Fuhr rauspicken und mal gucken, einmal, was macht die Tänzerin für eine Entwicklung durch in der ganzen Zeit, in der sie aktiv ist, aber auch im Vergleich zu denen, die nach ihr kommen oder die vor ihr kommen. Und das ist total spannend und Von daher war es gar nicht so verkehrt, von der Abir mich zu fragen, auch wenn ich im ersten Moment dachte, jetzt spinnt sie.
Ja.
Also Abir traut mir immer mehr zu, als ich mir zutraue. Das finde ich ganz gut, weil ich brauche für viele Dinge auch einfach mal einen Tritt in den Bobbes. Und ich denke auch, dass Sahela und ich ein sehr, sehr gutes Team sein werden.
So ging es mir auch mit der Hausarbeit, aus der dann das Buch entstanden ist. Ja. Da hat die Abir mir ja auch diese Hausarbeit aufgegeben. Such dir irgendein Thema aus und schreib darüber. Und das Erste, was mir eingefallen ist, war halt die Tanzgeschichte, weil ich das bei Sahela gemacht hatte, dieses Seminar, und ich das so unglaublich spannend fand.
Ja.
Und ja, daraus hat sich dann halt mein kleines Büchlein entwickelt. Ja. Warum ist Weiterbildung wichtig in deinen Augen?
Das ist eine interessante Frage. Weiterbildung, Weiterentwicklung ist einer meiner persönlichen, meiner sehr wichtigen Werte für mich persönlich und auch für meine Tanzschule. Das war schon immer so, dass bei mir, das ging schon in der Grundschule los. Ich war auch immer ein bisschen ambitioniert. Und wenn man ambitioniert ist, kommt man, glaube ich, ohne Weiterbildung nicht weiter. Es sei denn, man verlässt sich auf Netzwerken und Vetternwirtschaft. Das lag mir jetzt nicht so. Ich war dann eher der fleißige Typ. Ich habe mich also hochgearbeitet, egal wo ich gearbeitet habe oder was ich gemacht habe. Und da zählte für mich immer Weiterbildung dazu. Und ich hasse Langeweile. Ich hasse es, wenn ich mich am Arbeitsplatz langeweile oder im Kurs langeweile. Ich gehöre auch zu den Dozentinnen, die, wenn sie nicht regelmäßig sich neue Themen für den Unterricht erarbeiten oder sie auch nochmal variieren, sich selbst langweilen. Und das ist wirklich das Schlimmste, weil das kriegen Kursteilnehmer mit. Also das ist mir total wichtig. Es gibt Dozentinnen, die können über Jahre hinweg immer die gleichen 8 Stunden ihres Konzepts unterrichten. Das kann ich nicht. Da unterrichte ich mich ins Koma und dann werde ich sehr unleidlich. Also für mich war das schon immer, für mich persönlich sehr wichtig. Und wenn man auch so ein Typ ist, dann kommt das automatisch. Da denkt man gar nicht drüber nach. Man will dann einfach Themen vertiefen. Für andere, für die das jetzt erstmal nicht so ein wichtiger Grundwert ist, denke ich aber, es sollte nicht passieren, dass man eben immer die gleichen 8 Stunden unterrichtet. Dass man so in seinem eigenen Sud vor sich hin wurstelt. Der Tanz entwickelt sich weiter. Die Ansprüche der Kursteilnehmer haben sich unglaublich weiterentwickelt. Also mit dem Unterricht, der vor 20 Jahren lief, käme man ja heute nicht weit. Und man hat vielleicht auch nicht immer das Glück, zumindest die jetzt auch schon länger dabei sind, so wie ich, oder noch länger dabei sind. Wir wissen, es gibt eben nicht nur gute Dozenten oder gab nicht nur gute Dozenten. Und das heißt, wenn ich vielleicht bei dem geblieben wäre, was wir in Münster gemacht hätten, das war nicht ganz schlecht, aber ich wäre nie so weit gekommen, wie ich jetzt bin. Mhm. Und da sollte man auch wirklich selbstkritisch sein.
Mhm.
Und wer mehr machen will, vielleicht als nur einen Kurs in der Woche unterrichten, sowieso.
Ja, das auf alle Fälle.
Und ich brauche mich auch nicht wundern, wenn die Kurse nicht voll sind. Und ich liebe ja mittlerweile diesen Satz, Bauchtanz ist nicht in. Ich glaube, dass das überhaupt nicht stimmt. Ich habe eher das Gefühl, dass wir zu wenig auf uns angepasst haben. Also wir machen unser Ding, aber wir orientieren uns zu wenig am Kunden. Und auch das kann ich durch Weiterbildung und Kennenlernen neuer Dozenten, das Netzwerken, was ja auch innerhalb dieser Weiterbildung, gerade in Ausbildung läuft. Also man lernt da Leute kennen, mit denen man vielleicht auch noch in 10 Jahren Sachen zusammen macht. Die Freundschaften, die sich entwickeln, das neue Bild, was man bekommt von anderen Dozenten über bestimmte Themen, das kann man damit dann schon ein bisschen auffangen, weil man nämlich dann seinen eigenen Unterricht auch nochmal reflektiert.
Ja, das auf alle Fälle.
Und das, finde ich, ist super wichtig. Die Zeit ist nicht stehen geblieben und sie bleibt nicht stehen.
Genau, es geht immer weiter.
Und deshalb sollten wir auch weitergehen. Das muss gar nicht eine bestimmte Richtung sein. Also es ist nicht so, dass ich sage, ja, jeder muss jetzt das oder das gemacht haben, aber dass man offen bleibt im Kopf und auch wirklich neue Dinge dazulernt, das finde ich schon, das finde ich wichtig, wenn ich andere unterrichten möchte, also anderen diese Möglichkeit der Weiterentwicklung geben möchte. Weil nichts anderes ist das, wenn Frauen in Bauchtanzkurse kommen. Wir entwickeln sie weiter mit ihnen zusammen. Sie entwickeln sich weiter über den Tanz. Aber dafür braucht es auch eine gute Anleitung.
Ja, auf alle Fälle.
Und die ist auch nicht jedem von uns in die Wiege gelegt, auch mir nicht. Und ja, also unbedingt weiterbilden.
Was möchtest du den angehenden BATO-Absolventen mitgeben?
Den angehenden Absolventen, also Frauen, die jetzt in der Ausbildung sind?
Genau.
Also es war schon nicht einfach. Ich habe schon viel, viel vorher gemacht, auch viele Ausbildungen vorher gemacht, aber ich habe mich dann echt auf den Bobbes setzen müssen, hessisch für Popo, für die Nicht-Hessen unter uns, und musste auch echt lernen. Also man muss schon ein paar Dinge auswendig lernen, weil es gibt einen schriftlichen Teil. Klar, die meisten oder viele Fragen sind Ankreuzfragen, das heißt, logischer Menschenverstand bringt einen auch weiter, aber wenn man sich mit diesen Skripten dann nicht in einer heißen Vorbereitungsphase beschäftigt, ich hatte ja auch so einen gewissen Stolz, ne? Es sollte jetzt ja auch, ich wollte ja mit einem guten Prozentsatz abschließen, also ja. Nur jetzt irgendwie, ich weiß nicht, musste man 60-70% haben, also das hätte mir nicht gereicht. Ja?
Also wir waren zumindest eine ziemlich gute Abschlussgruppe, muss ich sagen.
Ja, das hieß es damals. Wir waren nur zu dritt leider damals, in Frankfurt lief die BATO-Ausbildung sehr, sehr gut. Es waren viele meiner Kursteilnehmerinnen dabei, die das als Weiterbildung nutzten und es als da kommen Gastdozenten sahen, ne? Gastdozenten-Workshops. Aber letztendlich waren nur wir drei, die sich auf in die Prüfung getraut haben.
Ja, die Hanna,
muss man auch nicht. Also das möchte ich auch nochmal betonen. Man kann sich auch weiterbilden, ohne hinterher die Prüfung zu machen. Aber Gott, ne? Also ist doch schön, so einen Wischstand zu haben, wenn man schon Jahre dabei war, ne?
Ja, das war toll. Und ich muss sagen, in der Vorbereitung, die Wochen davor, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so viel Schiss hatte.
Das ging. Also Prüfungsangst war noch nie mein Problem, aber man musste echt Zeit reservieren.
Ich hatte echt, weil ich ja auch zu Hause gut eingespannt war und mit meinem ganzen Alltag und so. Und dann noch die Prüfung an der Backe, das war schon...
Also auf jeden Fall Zeit anplanen, ja, und sich auch nicht unter Druck setzen lassen. Also wir haben damals, glaube ich, 3 oder 4 Monate zwischen dem letzten Seminar und der Prüfung eingeplant. Und zwar ganz, ganz bewusst, weil wir eben auch alle Vollzeit andere Dinge zu tun hatten.
Ja.
Genau, das ist wichtig. Und dann eben auch wirklich sich die Skripte angucken, auch untereinander diskutieren. Also ich habe damals auch sehr, sehr viel mit der Hanan telefoniert. Wir haben dann Sachen ausdiskutiert. Du, wie ist denn das gemeint? Lernst du das auch?
Ja, ich kann mich daran erinnern, dass wir uns hier auch bei dir getroffen hatten, nochmal alles durchgesprochen hatten.
Richtig. Und dadurch, dass mich das so ein bisschen genervt hatte, lernst du das auch, weil es war viel, viel Text, habe ich in meinen Skripten, in meinen Tanztechnik-Skripten, die prüfungsrelevanten Bereiche auch echt markiert. Ich habe also, bei mir steht dann dahinter, prüfungsrelevant. Und was ich auf keinen Fall abfragen werde, das ist auch nicht als prüfungsrelevant markiert. Ja, damit man ein bisschen zeiteffektiver das auch lernen kann. Weil letztendlich ist es nur eine Prüfung. Also eine Prüfung kann zeigen, dass ich für diesen Augenblick gelernt habe, heißt aber nicht, dass ich es in meinem Unterricht auch dann wirklich anwende. Also es ist nur eine Prüfung. Ne? Also man kann auch ohne diese Prüfung einen tollen Unterricht machen. Genau, also sich frühzeitig vorbereiten, auf jeden Fall. Bei der praktischen Prüfung, bei der Choreografie, die man dann präsentiert, greift doch bitte auf Dinge zurück, die ihr schon habt. Ihr müsst doch das Rad nicht neu erfinden. Greift darauf zurück, überarbeitet die. Das ist etwas, was ich sowieso auch für meinen Unterricht mache. Ich überarbeite Choreografie, die leben. Die unterrichte ich selten immer gleich, sondern die variieren. Die passe ich auf den Kurs an, auf die Teilnehmer an, auf das Level an. Und macht es so auch, nehmt eine Choreo, die ihr sowieso schon für euch habt. Die meisten haben doch irgendeine Solo-Choreo und passt die einfach nochmal auf die BATO-Ansprüche an und überarbeitet die, macht die noch ein bisschen schöner und präsentiert die gut. Das muss jetzt nicht irgendwie Weltmeisterqualitäten haben, sondern das soll einfach stimmig sein, passen und auch zu euch passen. Also auch da kann man sich ein bisschen Arbeit sparen. Man muss die Messlatte nicht ganz nach oben hängen.
Nicht so voll packen. Also ich habe damals, ich kann mich daran erinnern, ich hatte meine Choreo so voll gepackt und wir haben die ein paar Monate vorher, habe ich sie dir gezeigt.
Ein häufiger Fehler.
So, weil man will ja sich gut präsentieren, man will zeigen, was man alles kann und so weiter.
Weil deshalb liebe ich den ägyptischen Stil, ne? Da ist das überhaupt nicht gang und gäbe. Und, genau.
Aber dank deines Tipps, entschärfe. Ne, hab ich
weniger Fehlerquellen,
genau.
Weniger, was man sich vielleicht dann merken muss. Also, und die war schön. Das war ein sehr schöner Tanz. Oder die zwei Tänze, die waren wirklich schön. Genau. Also da, das wären so die Tipps. Ich habe nicht schon während der Ausbildung angefangen, irgendwas zu lernen oder aufzubereiten. Ich habe das wirklich ans Ende geschoben, mir da bewusst dann auch ein bisschen Freiraum geschaffen. Während der Ausbildung hätte ich das gar nicht gekonnt mit der Tanzschule und so. Aber ich habe Dinge aus der Ausbildung schon in meinen Unterricht gebracht. Also das wäre auch noch meine Empfehlung, dass wenn ihr schon unterrichtet, dass ihr es auch in den Unterricht bringt, die Dinge, die euch aus der Ausbildung gut gefallen, dass ihr damit das schon so ein bisschen aufarbeitet und auch euren Unterricht irgendwie schon pfiffiger macht, weiterentwickelt. Und wer noch gar nicht unterrichtet, fangt nicht mit der Prüfung an zu unterrichten. Sucht euch eine Partnerin, eine Tanzschule, eine Dozentin, übernehmt bei ihr Stunden, hospitiert, schaut euch an, wenn ihr wisst, die ist gut, wie macht die das? Also ich würde nicht erst in der Prüfung anfangen zu unterrichten. Das geht, glaube ich, in den seltensten Fällen gut und macht euch unheimlich nervös. Testet auch das, was ihr in der Prüfung...
Es gibt Selbstsicherheit, wenn ihr vorher schon unterrichtet.
Testet das, was ihr in der Prüfung machen wollt. Testet es vorher in mindestens einem Kurs oder zwei oder drei. Und fragt den Bundesverband nach. Es gibt eine Menge Dozentinnen oder ja auch hier das OT PUR. Wir sind auch im Bundesverband. Ihr könnt bei uns jederzeit so eine Stunde machen, wenn ihr wollt, wenn ihr aus der Nähe kommt. Und für euch sich der Aufriss lohnt, hierher zu kommen, macht es. Ich habe meine Stunden auch getestet in meinen Kursen.
Ja, ich auch.
In verschiedenen Leveln und mal eine ganze Woche lang und habe das auch mit den Frauen hinterher besprochen und habe dann auch selbst vom Timing her das vielleicht nochmal angepasst, weil man gibt ja auch vorher ein Unterrichtsskript ab, was will ich machen. Das sollte dann auch kommen. Ne? Also in meinem eigenen Unterricht, wenn ich nicht alles schaffe heute, weil die Frauen so
da
blöd
sind. Da kann man spontan sein.
Ja, genau. Da ist es, ich bin sowieso ein sehr spontaner. Ich kann auch mal 180 Grad Wende im Kurs machen, wenn ich es für angemessen halte. Da geht es nicht. Und ja, dann vielleicht mein letzter Tipp. Plant die Zeit großzügig. Jetzt ein kleiner Tipp, so habe ich das gemacht. Gebt diese Unterrichtsbeschreibung ab, großzügig geplant. Habt auf eurem eigenen Zettel noch einen kleinen Bonus, den ihr dann bringen könnt, wenn ihr noch Zeit übrig habt,
so
der
hab
aber nicht
gemacht.
Auf dem Zettel steht, den die Prüfer bekommen. Ja, ganz wichtig, dass ihr auf jeden Fall das Muss-Programm in eurer Zeit schafft.
Das ist ganz wichtig, so habe ich das auch gemacht.
Ja. Weil es soll eigentlich nicht überzogen werden und ihr könnt auch nicht einfach das Cooldown weglassen.
Nee, das gibt Abzüge.
Ja.
Was würdest du einer Frau sagen, die sich für die Bato interessiert? So, hey, ich hab da gehört, da gibt es eine Ausbildung. Kannst du mir das empfehlen?
Ja, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, uneingeschränkt. Kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, was die Ziele dieser Frau sind. Was möchte sie damit? Wo soll sie hinbringen? Also das ist nicht anders, als wenn jemand bei mir anruft und sagt, ich möchte Bauchtanz bei euch lernen. Auch da sprechen wir darüber, warum, wieso, wo soll es hin? Weil entsprechend sie vielleicht zu einer Dozentin geht und zu der anderen nicht oder das Probetraining in diesem Kurs oder in diesem Kurs nicht. Und so ist das bei Ausbildungen genauso. Also man muss sich schon ein bisschen vorher informieren. Alle Ausbildungen, die auf dem Markt sind, würde ich behaupten, sind sehr unterschiedlich. Die sehen auf den ersten Blick relativ gleich aus. Ja klar, es finden immer am Wochenende statt und immer ganze Wochenenden. Preislich gibt es natürlich Unterschiede und in der Länge. Aber es kommt ja ein bisschen drauf an, was ich damit bezwecke. Will ich... Mache ich das zu meinem persönlichen Vergnügen? Will ich meine Lücken auffüllen? Unterrichte ich schon? Will besser werden? Inspiration bekommen? Unterrichte ich noch nicht? Möchte ich vielleicht unterrichten? Möchte ich Tänzerin werden? Was immer das bedeutet. Ja, auch das ist ja, ich will Tänzerin werden. Da es ja kein wirklicher Beruf ist, müsste man da auch nochmal genau nachfragen oder für sich entscheiden, was will ich denn wirklich? Ja, wie soll das aussehen? Und wenn ich das weiß als potenzielle Teilnehmerin, dann macht es Sinn, wirklich ins Gespräch zu gehen mit der Abir und zu sagen, pass auf, ich habe das und das, möchte ich gerne machen, passt diese Ausbildung für mich? Auch zu überlegen, muss ich sie ganz machen? Mache ich vielleicht nur den Tänzerin-Teil? Mache ich vielleicht nur den Dozententeil? Will ich überhaupt die Prüfung machen? Brauche ich das für das, was ich damit vorhabe? Oder picke ich mir vielleicht nur einzelne Seminare, weil es vielleicht viele Themen gibt, die mich nicht interessieren oder wo ich der Meinung bin, die könnte ich schon. Auch das da wäre ich immer vorsichtig. Ne? Also selbst wenn ich schon viel gemacht habe, ich kann immer noch was dazulernen und eine neue Sichtweise bekommen.
Ja,
das habe ich also auch gemerkt bei Bato. Es gab ein einziges Seminar, wo ich im Nachhinein gesagt habe, das hätte ich mir sparen können. Mhm. Es gab ein Seminar, was mir gar nicht zugesagt hatte. Ich verrate jetzt nicht welches. Dieses Seminar gibt es auch nicht mehr. Aber ansonsten waren die ganzen Seminare, die wir hatten, die waren wirklich richtig gut. Und das sage ich mit der ganzen Unterrichtserfahrung und so lange, wie ich schon tanze. Ich konnte überall was mitnehmen.
Ja.
Und zwar ordentlich was mitnehmen. Also ich hatte nie das Gefühl, oh, das hätte man sich jetzt sparen können. Oh, das kenne ich doch schon alles. Ja, sondern wenn man offen hingeht und den Dozenten beobachtet und gleich überlegt, na, wie könnte das in meinem Unterricht aussehen, dann nimmt man unheimlich viel mit. Ja, also vorher überlegen, warum mache ich diese Ausbildung? Und weil ich ein Zertifikat brauche, ist der schlechteste Grund eigentlich. Ne? Mhm. Sollten noch so ein bisschen eine andere Motivation dahinter sein.
Jo, ich glaube, wir sind jetzt am Ende des Fragebogens angekommen. Wir haben auch wahnsinnig viel Material.
Jetzt liegt immer an mir. Einmal im Reden. Schwer zu unterbrechen.
Das macht nichts. Ich danke dir, dass du dich meinen Fragen gestellt hast.
Gerne.
Und ich hoffe auf ein Wiedersehen, baldiges. Und wünsche dir ganz viel Erfolg mit den Seminaren in der Bato.
Ich danke dir.
Ja, und ich glaube, ich bin motiviert,
nochmal in die Tanztechnik zu kommen. Ja, zumindest in die Tanztechnik 2, wo wir dann auch echt die aufwendigeren Bewegungen, auch viel Baller die Bewegung auseinandernehmen, gucken, wie bereite ich die vor, wo sind die Fehlerquellen, welche Variationen gibt es. Genau.
Genau.
Ja, okay. Gerne.
Gut. Dann tschüss, bis bald.
Danke dir, ciao.
Nochmal vielen herzlichen Dank an Melanie Amar für dieses sehr vergnügliche Interview. Mit dir zu plaudern ist immer wieder eine Freude und wie viel Spaß wir beide dabei hatten, das hat man, glaube ich, auch hören können. Ich hoffe, dass wir das bald mal wieder wiederholen. Die Musik der heutigen Sendung stammt von der CD Oriental Fantasy Egyptian Love Affair von Beata und Horacio Cifuentes und ist natürlich GEMA-frei. So, das war's dann mal wieder. Tschüss und bis bald, eure Chiara Naureling.